get you, Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen bei Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist selbstverständlich Pascal.
Hallo.
Kleiner Hinweis vorweg, wir haben es schon auf Twitter kundgetan. Es wäre furchtbar nett, wenn ihr uns, und wir sind ja nun wirklich spärlich mit diesen Anfragen, aber es wäre furchtbar nett, wenn ihr uns vielleicht die ein oder andere positive Bewertung oder Rezension auf iTunes da lassen könntet. Das, also wir sind euch auf Lebzeit dankbar, wenn ihr das für uns tun könntet, wirklich. Aber wir wollen es nicht lange aufhalten, denn wir haben heute wieder einen Film im Angebot, den wir euch ja schon in der letzten Woche verraten haben und auf Twitter auch schon so ein bisschen angeteased haben. Wir reden heute über Fede Alvarez' Don't Breathe aus dem Jahre 2016. Für Leute, die nicht so begabt daran sind, das englische TH auszusprechen, ist es natürlich ein furchtbarer Titel. Deswegen werde ich mich da gekonnt zurückhalten, was das angeht, in der heutigen Episode. Du hast den Film zum ersten Mal gesehen oder auch schon im Rewatch jetzt?
Nee, genau, ich habe den zum ersten Mal gesehen. Ich hatte den jetzt ein bisschen hier rumstehen und schon lange auf meiner Liste, weil ich natürlich mitbekommen habe, dass der jetzt grundsätzlich überhaupt nicht schlecht weggekommen ist in der Kritik und auch bei den Horrorfans, denen ich so folge. Daher war ich gespannt und bin froh, dass jetzt, ja, dass ich das den vom Stapel jetzt quasi geguckt habe.
Der Film ist ja, wie ich eingangs erwähnte, von Fede Alvarez. Wir haben ja in unserem Format hier auch bereits das Evil Dead Remake von ihm besprochen. Das ist schon einer, ich glaube, der hat das richtig drauf, ne? Mhm. Also gerade was das Genre-Kino angeht. Gut, ich hatte jetzt auch ein Negativerlebnis im Herbst. Ich habe seine Stieg Larsson, na, was heißt ja. Stieg Larsson-Verfilmung ist es ja in dem Sinne nicht, weil das Buch ja nicht mehr von Stieg Larsson ist, aber sein Girl with the Dragon Tattoo Reboot, wie auch immer, oder Sequel mit anderen Schauspielern, Prequel mit anderen Schauspielern, was auch immer, The Girl in the Spider's Web gesehen, und der hat mir tatsächlich so gar nicht gefallen, was jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt an Fede Alvarez lag, sondern eher am Skript und an den Darstellern. Gut, die hat er mit ausgesucht, aber ja, aber er ist dank dieses Films und also Evil Dead und dank Don't Breathe ist er bei mir auf jeden Fall immer noch auf der Haben-Seite.
Ja, ich mein Gott, also ja, das war wahrscheinlich aber auch einfach sowieso schwer, da zu überzeugen, ne?
Ja, das denke ich auch. Wir haben hier Sam Raimi als Produzenten, der auch schon logischerweise auch das Evil Dead Remake produziert hat und ja auch scheinbar ein guter Freund ist von Fede Alvarez. Und Fede Alvarez hat hier auch seine Stammbesetzung wieder dabei, also denselben Komponisten, der für den Score zuständig ist, den Kameramann, den er immer ja engagiert für seine Filme. Also das finde ich immer gut generell, weil man dann auch so ein ja, das hat entwickelt dann auch so einen gewissen Stil, ne? Ich meine, klar, jeder Regisseur hat ja so generell seinen gewissen Stil, aber wenn dann halt eben auch noch der Kameramann und der Komponist und meinetwegen der Editor und sowas identisch sind, dann gibt das immer so ein Gesamtpaket, was dann halt auch so einen extremen Wiedererkennungswert hat. Das gibt's ja auch bei prominenten Beispielen. Ich meine, Steven Spielberg arbeitet auch schon seit zig Jahren mit demselben Kameramann zusammen. Das ist zwar jetzt eine Zusammenarbeit, die ich nicht so begeisternd finde, aber das sieht man ja immer öfter in der Filmmannschaft oder hat man auch schon früher immer öfter gesehen. Das hat dann immer eigentlich einen ganz guten Stil. Aber bevor wir genau auf den Film eingehen, Pascal, worum geht's in Don't Breathe?
Als Diebesbande brechen Alex, Rocky und Manny regelmäßig in fremde Häuser ein und bereichern sich am Besitz der Eigentümer. Da Alex' Vater eine Sicherheitsfirma leitet, wählen sie ihre Opfer gezielt aus dessen Kundenstamm aus, um die Alarmanlagen umgehen zu können. Zu eben diesen Kunden gehört auch Norman Nordstrom, ein ehemaliger Soldat, welcher im Krieg erblindet ist und der seine Tochter bei einem tragischen Autounfall verloren hat. Die Familie der schuldigen Fahrerin hat Norman zur Begleichung der Schuld eine enorme Summe Schadensersatz zahlen müssen, auf welche es die drei jungen Diebe nun abgesehen haben. Dabei unterschätzen sie den Kriegsveteranen, der sich trotz fehlendem Augenlichts als mindestens ebenbürtiger Gegner herausstellt.
Ja, gerade zu Beginn des Films, also man muss ja gleich eingangs erwähnen, der Film ist ja relativ kurz gehalten, deswegen lässt er sich tatsächlich auch sehr wenig Zeit für die Charakterzeichnung, was jetzt vor allem die Figuren von Rocky, Alex und Manny angeht. Allerdings bin ich der Meinung, dass die Charakterisierung und die Zeichnung dieser Figuren vollkommen ausreichend ist. Also wir sehen die drei ja bei einem Einbruch zu Beginn des Films Und dann auch in Dialogen erkennen wir, was das für Menschen sind oder für Jugendliche sind, was sie für Probleme haben. Und wir lernen auch relativ zügig quasi das Hauptproblem dieser drei jungen Leute kennen, nämlich den sozialen Brennpunkt in Detroit. Wer sich so ein bisschen auskennt, mal ein paar Reportagen gesehen hat oder auch einige Filme, die in Detroit spielen, der weiß, dass es dort sehr viele Probleme gibt zwischen den einzelnen Bevölkerungsschichten, aber auch was Arbeitslosigkeit, was Drogen angeht und Gewalt, ist das jetzt nicht unbedingt der Vorzeigeort der USA. Und genau in diesem Milieu spielt halt dieser Film. Und hat auch so einen leichten White Trash Einschub, finde ich, gerade wenn man so sich eine Figur wie Money anguckt. Aber generell reicht, glaube ich, diese Einführung eigentlich aus. Also du hast halt Alex, der noch so ein bisschen, ja, zurückhaltend ist, dem man irgendwie auch zutrauen würde. Das ist, glaube ich, eigentlich ein smartes Bürschchen. Und ich glaube, der könnte auch mit seiner Schulbildung und so weiter sogar vielleicht viel erreichen in seinem Leben. Das merkt man auch, er ist so ein bisschen zurückhaltend. Also er scheint nicht so der Ultra-Ganove zu sein. Aber ja, scheinbar spielt ihm halt die Schicht, in der er aufwächst, so ein bisschen entgegen, ne? Und dann haben wir halt Rocky, das ist das Mädchen der Truppe, gespielt von Jane Levy, die halt auch schon in Evil Dead die Hauptrolle hatte oder zuletzt auch in Office Uprising mitgespielt hat oder halt schon ein paar Jährchen her aus der TV-Serie Suburgatory. Sie hat ja die Ambition, so ein bisschen aus ihrem Leben auszusteigen. Also man sieht, sie hat eine Mutter, die hat einen Lover, der jetzt, ja, sag ich mal, jetzt nicht gerade vielversprechend ist, um irgendwie für ein schönes Leben für die Familie zu sorgen. Und sie hat dann auch noch eine jüngere Schwester und ihr Vorhaben ist es halt, aus Detroit abzuhauen und mit ihrer jüngeren Schwester nach Kalifornien zu gehen. Und dann haben wir halt noch Money, der ist so ein bisschen, ja gut, der bekommt tatsächlich so am wenigsten Charakterisierung ab, ne? Also er ist schon so ein bisschen so ein etwas härterer Typ oder zumindest will er das darstellen. Er ist auch, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ist er ja auch der Boyfriend von Rocky, ne?
Ja, zumindest wird das so ein bisschen
so on-off-mäßig so ein bisschen,
ja, ne? Ja, also er sagt zumindest, sagen wir mal, in seiner Arschlochrolle nimmt er sie quasi für sich ein und sagt so, that's mine, so.
Ja. Die beiden, und ich glaube auch das Gefühl, auch Alex ist so ein bisschen natürlich in Rocky verknallt. Also, aber ja, das ist tatsächlich nicht jetzt das große Thema des Films, ne?
Nee, das stimmt. Ich finde auch, also du hast ja gesagt, das reicht aus. Finde ich auch, ich habe bei dem Alex, da schwimmt es noch am ehesten so ein bisschen mit der Charakterisierung und auch der Motivation, weshalb er jetzt dazu dieser Bande gehört. Ich glaube, was der Film aber ganz clever macht bei den anderen beiden, wie du es ja eben schon erwähnt hast, ist, dass wir beispielsweise bei Money sehen wir nur einmal kurz in die Familie in so einer kurzen Szene. Und das ist halt so plakativ, das hundertprozentige White Trash-Klischee, dass ich der Meinung bin, der Film nutzt quasi dieses Klischee und demonstriert das bewusst so plakativ, um halt sich einfach die Zeit zu sparen, da mehr zu erzählen und dass dann einfach der Zuschauer sich das quasi im Kopf vervollständigt. Und genauso auch bei Rocky, der ja halt, wo wir halt wirklich nicht viel erfahren, nicht Rocky, sorry, jetzt habe ich die gerade verdreht, Money ist der Arschlochtyp, genau, Rocky ja. Ist das Mädchen. Genau. Aber bei, Money ist einfach so, das sehen wir dann auch beim ersten Einbruch, der ist so stumpf, Klischee, Arschloch, dass es dann auch nichts mehr braucht. Da muss man dann auch nicht mehr wissen, das reicht dann. Der ist dann, da braucht man nicht irgendwie groß den Hintergrund erfahren und besonders vielschichtig ist die Figur auch nicht. Ja, das ist, glaube ich, schon ganz clever gelöst. Nur bei dem Alex fand ich so ein bisschen, na gut, wenn man das mit einem sozialen Brennpunkt und so hinter so mit reinbezieht und dann natürlich überlegt, klar, ist ein bisschen verknallt. Aber da, wie du auch gesagt hast, der wirkt am ehesten so, wie als ob er aus einem Mittelschicht Haushalt stammt, also da jetzt wahrscheinlich gar nicht so die Probleme hätte, irgendwie auch ohne die Einbrüche zu überleben, hatte ich zumindest das Gefühl. Da weiß man es halt nicht so genau.
Er wirkt teilweise auch ein bisschen wie Mitläufer, ne?
Ja, deswegen. Und ich glaube, da versucht der Film so ein bisschen das, oder hatte ich das Gefühl, das soll so ein bisschen gezeigt werden, ne? Er ist so dieser, ja, er möchte auch dann eigentlich immer später nicht, weil er hat sich so Grenzen gesetzt und er ist auch immer der immer überlegt, oh fuck, wie lange würden wir dafür jetzt in den Knast kommen, wenn wir erwischt werden? Und rechnet sich immer so, hat so ein bisschen, ist nicht so dieser komplett, ich denke gar nicht drüber nach, was passieren könnte, wenn, Typ, sondern der ist da so ein bisschen mehr bedacht und ja, ist aus teils unerfindlichen, teils wahrscheinlich irgendwie offensichtlich verknallten Gründen dann trotzdem dabei.
Ja. Im Prinzip haben wir es mit Don't Breathe ja so ein bisschen mit einem Home-Invasion-Thriller zu tun, nur dass eben das Spiel hier mal umgedreht wird, dass wir eben nicht das Ganze aus der Sicht der in dem Haus lebenden Menschen sehen, sondern eben aus der Perspektive der Eindringlinge, eben unsere drei Protagonisten hier. Und ich finde, gerade so zu Beginn des, also nicht zu Beginn des Films, sondern nachdem wir halt diese kurze Charakterisierung miterlebt haben, geht's ja letztendlich schon los. Die Kundschaften noch so ein bisschen das Gebiet aus, fahren da so ein bisschen um die durch die Gegend dort in diesem Brennpunkt. Und da, finde ich, zeigt der Film schon seine erste große Stärke. Und es ist ganz klar hier auch in der Stimmung oder in der Atmosphäre zu sehen. Diese Straßenzüge dort in diesem Stadtteil Detroits, die wirken halt extrem verlassen. Du merkst, da kümmert sich keiner mehr um irgendwas. Und ja, das ist halt so eine Gegend, die halt von niemandem mehr großartig beachtet wird. Und dort lebt eben dieser Kriegsveteran, dieser blinde Kriegsveteran, von dem unsere drei Protagonisten glauben, ihn relativ leicht um sein Geld bringen zu können. Aber so wie das gefilmt ist und auch wie das musikalisch inszeniert ist und die ganzen Kameraeinstellungen, das ist schon ziemlich gut. Und das drückt eigentlich auch diese verlassene Stimmung eigentlich perfekt aus, oder? Also ich finde, das hat mich sofort so in das Setting reingebracht.
Ja, absolut. Also auch, unabhängig davon, dass er dann doch mit einem recht verhältnismäßig schmalen Taler gedreht wurde, sag ich mal, mit einem kleinen Budget, wirkt er unfassbar hochwertig. Und das ist echt ein, finde ich so, eins der herausstechenden Features des Films. Der ist echt, sieht unfassbar gut aus. Und das trägt dann halt dazu bei, später auch einfach gut darin zu sein, was er dann einem zeigen will. Der ist halt, ja, genau wie du gesagt hast, die Stimmung kommt genial rüber. Es sieht schön aus, es sieht gut aus, es ist, zieht einen halt direkt in den Bann und man hat nicht so dieses Gefühl, das ist genau.
Als dann unsere Protagonisten einbrechen in das Haus, scheint zunächst eigentlich alles glatt zu gehen, aber wir als Zuschauer merken schon, klar, weil es natürlich auch der Film generell suggeriert und natürlich auch in den Trailern konnte man das schon vorab sehen, wird natürlich am Ende nicht alles gut gehen dort und nicht so einfach sein, wie sich unsere Protagonisten das vorstellen. Aber zunächst klappt eigentlich alles ganz gut und sie haben eigentlich auch nicht großartig was zu befürchten und nehmen den Menschen, den sie dort ausrauben wollen, jetzt auch nicht wirklich für ernst. Also sie gehen halt davon aus, der ist blind, was soll da jetzt schon großartig passieren, ne? Ja. Er hat noch einen Hund da, den sie auch erstmal außer Gefecht setzen, problemlos. Und dann geht halt die Suche nach dem Geld so ein bisschen los. Und auch da spielt der Film halt eben vor allem wieder seine visuellen Stärken aus. Diese Kamerafahrten durch die einzelnen Zimmer und durch die Etagen, auch gerade als Money ja kurz nach dem Einbruch in das Haus den blinden Kriegsveteran, der in dem Haus lebt, den auch erstmal ruhig zu stellen und in seinem Zimmer ist. Und was hat er nochmal, was für ein Gas hat er dort? Was ist denn das für ein Gas? Ja, keine Ahnung, Schlafgas, gibt's sowas, was er dort in dem Raum verteilt?
Habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Ich habe es einfach da mal so, als wie du gesagt hast, Schlafgas interpretiert.
Er will ihn auf jeden Fall zum Einschlafen bringen und dass er erstmal für eine Weile dann auch nicht aufwachen wird von den Geräuschen, die natürlich irgendwie verursacht werden. Und das scheint auch erstmal gut zu klappen, auch wenn es da schon den ersten Moment der Spannung gibt, weil eben unser nennen wir ihn mal, ja, das ist so ein Thema, da können wir uns gleich noch unterhalten, aber ich bezeichne ihn jetzt mal als Antagonisten, der auch ein bisschen unruhig erstmal schläft. Und auch da sehen wir, auf dem Fernseher läuft ein Video von der Tochter, die er verloren hat bei diesem Autounfall damals. Und wir sehen, ja, das ist, irgendwie hat man schon so eine Vorahnung, dass da irgendwas nicht so glatt laufen wird und die Kamera geht dann auch einmal unter das Bett und wir sehen Revolver bei ihm unter dem Bett hängen und irgendwie trägt das alles zur Atmosphäre bei. Und dann hast du natürlich auch das zweite Thema, eben was ich ihm da schon angedeutet habe, mit der Musik so ein bisschen, aber auch die Soundkulisse ist natürlich sehr wichtig für den Film. Mhm. Du hast natürlich eine blinde Figur dort, die natürlich auf andere Sinne sich verlassen muss und genau damit spielt der Film natürlich auch. Immer wenn dann mal Geräusche zu sehen sind, manchmal ist es auch totale Stille, zum Beispiel in einigen Szenen, und dann sind wieder Geräusche zu hören und die sind dann wieder sehr intensiv und genauso der Score, der dann immer dezent eingespielt wird, dann aber richtig. Also auch in hinsichtlich dieses Stilmittels, auch da überzeugt der Film, muss ich sagen. Also sowohl visuell als auch natürlich, also generell audiovisuell, einfach ein sehr guter Horrorfilm, muss ich sagen. Aber ja. Nennen wir mal Thriller, Horror-Thriller.
Ja, genau, aber absolut stimme ich dir zu. Das ist, da macht der Film keine Fehler, im Gegenteil, macht das richtig, richtig großartig. Das macht richtig Spaß.
Wie hast du die erste richtige Konfrontation gesehen? Also zwischen den drei Jugendlichen und dem blinden Mann? Norman war sein Name, genau.
Es ist halt ab dem Punkt Ich finde, dadurch, dass der Film halt diese Stimmung so gut rüberbringt, die Atmosphäre so dicht ist, ist halt der Spannungs... Also man ist von Anfang an angespannt. Und was ich finde, was der Film sowieso großartig macht, ist halt diese Spannung über die 90 Minuten halt einfach komplett durchzuziehen. Und ab dem Moment, wo er dann quasi aufgewacht ist, geht's halt für mich mehr oder weniger los. Das ist halt dann der Punkt, wo man sagt, okay, krass. Auf der einen Seite ein bisschen, okay, es ist Schlafgas. Ich meine, na gut, okay, schon mal hat's nicht funktioniert. Das wird jetzt auch nicht großartig erklärt. Ja, aber ab dem Punkt wird's halt spannend. Und dann ist, was ich so ein bisschen hier mal als Kritikpunkt dann äußern muss, ist, ich habe halt hier und da so ein bisschen dieses Gefühl gehabt, ich frage mich auch, ist gleich mal meine Gegenfrage dann, wie du das empfunden hast, dass die Figuren teilweise schon so ein bisschen so geschrieben waren, dass sie halt sehr passiv reagiert haben für eine lange Zeit, wo sie meiner Meinung nach trotzdem noch locker die Oberhand gehabt hätten. Und wer so skrupellos ist, in ein Haus einzubrechen und den da mit Schlafgas und dann, die wären auch so skrupellos, den dann einfach mal zu dritt eben zu überwältigen. Und zu dritt hätten sie es, bevor er eine Waffe hatte, schon geschafft, ihn einmal zu fesseln und dann in Ruhe sich das Haus anzugucken.
Ich finde auch, ja, also gebe ich dir vollkommen recht, sehe ich auch so. Gerade zu dritt und sie sind ja jetzt zumindest, Manny ist ja jetzt auch kein unkräftiger Typ.
Nee.
Und es wirkt ja schon ein bisschen, sie wirken ein bisschen hilflos und teilweise auch dilettantisch. Allein ja auch die Tatsache, wie sie überhaupt Norman zum Aufwachen gebracht haben, halt, dass er da mit Pistole versucht hat, das da aufzuschießen und sie dann auch irgendwie nicht so wirklich vor sich, weil sie sich ihrer Sache zu sicher sind. Gut, es kann natürlich auch einfach sein, dass sie das tatsächlich auch waren. Aber ja, du hast vollkommen recht und es ist nicht so, als würde das jetzt in diesem Moment nur so sein, auch später tatsächlich, wenn dann nachher noch eine andere Figur dazukommt und theoretisch, ja, da findet ja ein Fluchtversuch statt unten durch den Keller, kommen wir gleich noch zu. Und auch dort, als Norman dort in quasi zwischen Tür und Angel steht, hätten sie zu zweit auf ihn stürzen können oder ihn zur Seite schubsen können und hätten dann flüchten können. Also, weil sie ihn ja theoretisch in gewissen Dingen einfach überlegen sind aufgrund ihrer Sinnesfähigkeiten beziehungsweise aufgrund der Behinderung von Norman, der übrigens, muss man sagen, wirklich hervorragend von Stephen Lang gespielt wird. Also muss ich schon sagen, also ich fand ihn ja schon, er spielt ja auch viele Nebenrollen und spielt ja auch oft Schurken. Also für die, die ihn nicht kennen, am populärsten war wahrscheinlich seine Rolle als Antagonist in Avatar. Aber das macht er schon richtig gut, muss ich sagen. Also das ist, obwohl, ich bin, das weiß ja jeder, ich stehe natürlich auch so auf Killer oder auf Antagonisten, die auch so ein bisschen mysteriös sind und ein bisschen vielleicht auch maskiert und sowas. Aber er hat halt lediglich, sag ich mal, als optisches Feature halt die blinden Augen sozusagen, aber allein durch seine Präsenz und er wirkt ja auch immer noch richtig extrem bullig dort, halt auch wie jemand, der halt im Krieg auch mächtig was eingesteckt hat und auch wahrscheinlich auch ausgeteilt hat, finde ich sehr beeindruckend, diese Leistung, ja. Aber du hast komplett recht, also ich auch so. Also generell, wenn ich Schwächen im Film erkenne, dann tatsächlich in der Logik, ne?
Ja.
Also das ist tatsächlich so. Also die verhalten sich immer ein bisschen, ja, wie du schon sagst, passiv, aber auch teilweise, ja, das, ich sag mal so, vielleicht sind die Schwächen dann tatsächlich auch einfach im Drehbuch zu finden. Also wenn ich daran denke, das können wir schon mal einwerfen, der blinde Mann hetzt auch den Hund dann nachher auf die Jugendlichen und du hast halt immer das Gefühl im Film, dass der Hund nur auftaucht, wenn das Drehbuch ihn gerade braucht. Ansonsten ist er, weiß ich nicht, auf dem Mond oder so. Also der bellt nicht, der ist nicht zu sehen. Der ist immer nur dann da, wenn das Drehbuch ihn gerade braucht. Genauso auch das mit der Pistole. Das ist natürlich genau in dem Moment, wo es gerade passt, ist der das ist das Magazin leer. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie gerade bei der Sinneswahrnehmung von Norman, also von dem blinden Kriegsveteranen, dass das auch nicht so ganz... Ja, ich sag mal so, es ist ein bisschen wanderisch. Also
mal riecht er die Schuhe und mal riecht er aber jemanden nicht, wenn er an ihm vorbeigeht. Und das ist schon auch immer so, wie es gerade passt.
Ja, ja. Also das, also wenn, ich glaube, da sind wir uns beide einig. Also wenn man Schwächen suchen will, dann ist das, glaube ich, der Punkt, bei dem man nicht selten ansetzen kann.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Übrigens, du hast es eben gerade gesagt, das interessiert mich, weil wir es eingangs auch vergessen haben. Weil du Thema Spannung sagst, natürlich ist Don Breeze ein sehr spannender Film. Aber man darf nicht vergessen, der Film hat natürlich auch eine Eingangsszene, also noch bevor die Charakterisierung das alles kommt, in der man ja eigentlich schon das Ende gespoilert bekommt. Das ist immer so ein Thema.
Ja,
ich halte das ehrlich gesagt immer für eine ziemlich dumme Entscheidung im Film, wenn das passiert, weil er uns ja auch nichts vorgaukelt, ne? Also der Film ist ja quasi, ja.
Das stimmt. Mich hat der Film tatsächlich an der Stelle ausgetrickst. Ich habe das dann, bis ich die Szene zum zweiten Mal gesehen habe, ist es mir tatsächlich wieder quasi aus dem Geist entglitten. Das heißt, ich habe nicht die ganze Zeit gewartet, bis wir an diesen Punkt kommen. Das klappt manchmal, manchmal klappt es nicht. Aber theoretisch muss man ja, hast du schon recht, man muss das ja nicht unbedingt provozieren, in Anführungszeichen. Ne? Es ist halt eine sehr bildgewaltige Szene. Vielleicht war das auch der Grund, um da direkt mal mit einem optisch sehr imposanten Bild einfach zu starten. Und es ist dann ja auch noch nicht das Ende, ne?
Das macht er immer dann wieder clever, ne? Obwohl, das ist ja eh ein Thema für sich irgendwie, der Film hat ja gefühlt, hätte der Film auch schon dreimal zwischendurch zu Ende sein können, ne?
Ja,
das
ja.
Kommt auch noch zu. Es entpuppt sich dann so ein bisschen und das ist dann auch nicht so slasherhaft, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern eben aufgrund der Behinderung von Norman funktioniert das natürlich auch gar nicht. Aber es ist zumindest ein Katz-und-Maus-Spiel, was in dem Anwesen von dem Mann dann stattfindet. Manny ist halt sehr früh im Film tot, auch relativ brachial, muss man sagen. Also der Film hat jetzt nicht viele Gewaltspitzen, aber die da sind, sind schon durchaus ja, recht heftig, würde ich sagen. Also jetzt nicht auf krass heftig, aber schon dadurch da, weil die Gewaltspitzen so unerwartet kommen, schon verfehlen ihre Wirkung nicht, drücken wir es so aus. Genau. Und wir haben dann nur noch Rocky und Alex übrig. Und ja, die sind dann quasi, ja, die kämpfen sozusagen indirekt gegen Norman und verstecken sich mal hier, sind dann dort wieder im direkten Zweikampf mit ihm. Aber der Punkt, der den Film natürlich auch so ein bisschen zu einem Hop oder Top machen kann, ist dann der Twist, als dann nämlich der Keller offenbart wird, in dem sich eine Frau gefesselt befindet in so einer Art, ja, selbstgebauten Wohlfühlzimmer, nenne ich es mal. Das ist Wohlfühlzimmer in Anführungszeichen. Das ist alles so ein bisschen mit Pflanzen präpariert und mit vielen Kissen und Matratzen und sowas. Und dort befindet sich, wie wir dann herausfinden, die Unfallverursacherin von damals, die quasi ja die Tochter von dem Kriegsveteran überfahren hat. Und es sollte eben nicht bei diesen $300,000 Schadensersatz bleiben. Norman will eben auch sein Kind zurück. Und da niemand ihm das Kind zurückbringen kann, soll eben diese Unfallverursacherin ihm ein neues Kind gebären. Und das ist natürlich ein Twist, der tatsächlich unerwartet kommt. Also es ist vielleicht ahnte man schon, dass irgendwas im Keller ist, weil das ja schon so ein bisschen angedeutet war, aber dabei hätte es sich ja durchaus auch noch um das angesprochene Geld handeln können. Mhm. Aber das ist schon auf jeden Fall ein Twist gewesen. Und ich ziehe jetzt mal direkt schon den Bogen, den Rocky dann hier noch eine Rolle spielen wird, als er dann später Rocky kidnappt oder gefangen nimmt sozusagen, weil sie dafür gesorgt hat, dass die Unfallverursacherin oder die potenzielle Mutter von Normans Kind oder neugeborenem Kind, jetzt habe ich mich im Satz verhaspelt, aber jedenfalls sorgt sie dafür, dass diese ums Leben kommt, so indirekt zumindest, und soll dann selbst dafür herhalten und soll ja quasi mit dem Sperma von Norman geschwängert werden. Und allein bei dem Anblick dieses, wie nennt man das, dieser Pipette mit Normans Sperma drin. Also damals sind im Kino ein paar Leute rausgegangen. Ich kann mich noch ganz genau dran erinnern. Also ich finde es auch nach wie vor sehr, sehr ekelhaft. Also das ist schon so ein bisschen so, weißt du, kannst wieder hier rumsplattern, wie du willst. Aber da muss ich sagen, weil es ja tendenziell auch schon wieder so, ja, es ist ja letztendlich auch eine Art Missbrauch, Vergewaltigung. Er sagt so selbst, I'm not a rapist. Und also er führt dort irgendwie keine direkte Vergewaltigung zu. Aber es ist ja letztendlich trotzdem irgendwie nichts anderes, ne? Weil es ist ja trotzdem gegen den Willen dieser Person dort. Und ja, das fand ich ziemlich widerlich.
Ja, genau, also, welche Vokabel jetzt auch immer dann diesem Verbrechen entspricht, ist eigentlich scheißegal, weil es ist ganz fürchterlich, was er dann vorhat. Das ist auf jeden Fall ein ganz schön krasser Twist gewesen, als sie dann da im Keller waren und man die Frau gesehen hat. Der hat mich auch ziemlich unvorbereitet erwischt, muss ich zugeben. Ja, ich weiß dann, ich hatte dann so ein bisschen noch, das ist auch mal wieder eine Frage an dich, da hatte ich dann ein bisschen das Problem, dass mir die das ist halt dieses Antagonistenthema, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht so unfassbar mitgefiebert für die Einbrecher, weil das sind halt natürlich den Umständen entsprechend begründete Einbrecher und Diebe, aber ja, jetzt auch nicht, dass die irgendwie halt so am Hungertuch nagend sich irgendwie auf dem Markt einen Apfel klauen, damit sie nicht verhungern, sondern schon verhältnismäßig unter bösem Vorsatz da einfach wirklich viel wertvollen Kram erbeuten. Und wenn du verstehst, was ich meine, ich habe einfach so dieses, ab dem Punkt hatte ich so dieses, hier ist jetzt kein Guter mehr, also vielleicht der Hund, weil der Hund ist ein Hund, aber ab jetzt sind eigentlich alle auf ihre Art und Weise böse und er ist natürlich mit Abstand der Böseste. weil auch dann, ja, aber das war dann so ein bisschen, da habe ich ein bisschen, so ein bisschen, ja, Probleme gehabt in dem Moment.
Ja, was heißt Probleme? Der Film macht's ja geschickt. Also Problem, ja, ja, okay, du hattest Probleme mit der Zuordnung, also der Rollen zwischen Gut und Böse. Aber
ich nenne so ein Problem, ich sage mal, ich mochte es nicht so.
Ah, okay.
Ich mochte es nicht so, dass ich ab dem Moment eigentlich nur noch Arschlöcher in dem, in verschiedenen Maßen präsentiert bekommen habe. So für mich zumindest.
Ich fand es tatsächlich ziemlich smart gelöst, weil der Film natürlich auch immer mit so ein bisschen mit uns spielt und die Sympathien, die wechseln und verschieben sich natürlich immer so ein bisschen während der Spielzeit. Und klar, irgendwann, es ist schon so, dass die Figur von Rocky, allein natürlich aufgrund irgendwie schon der Präsenz von Jane Levy, natürlich schon so ausgelegt ist, dass sie, eine Heldin ist sie definitiv nicht, aber dass sie halt schon die Figur ist, mit der wir mitrooten sollen, weil das irgendwann später, zumindest ab diesem Punkt, dann so ein bisschen aus dem Augenwinkel verschwindet, dass sie ja eigentlich eine Einbrecherin ist dort, weil das irgendwie dann nicht mehr so großartig thematisiert wird und sie dann halt ja auch wirklich sich mit aller Macht wehrt gegen Norman und ja auch viele schlimme Szenen zu überstehen hat und ja auch einfach auch ihre Fluchtversuche auch teilweise unterbunden werden und sie viel bei sich ergehen lassen muss halt, aber im Prinzip hast du recht, so am Anfang denkst du auch so, ja okay, ich meine, die suchen sich da einen wehrlosen Menschen aus, jemanden, der quasi leichte Beute darstellt, klar, sie gehen ja nicht aufs Körperliche, sie wollen ihn ja nicht umbringen.
Nee, aber er hat doch gerade seine Tochter verloren und dann willst du jetzt dem noch sein Geld nehmen.
Eben, also das ist schon so, das ist halt, irgendwie schon so, ja, gebe ich dir definitiv recht und ich glaube, es wäre halt auch noch drastischer, wenn eben diese Rocky-Figur nicht da gewesen wäre, sondern noch irgend so ein random Typ, dann wäre das definitiv komplett so gewesen. So war natürlich schon irgendwie klar, dass sie natürlich auch unser Final Girl sein soll und auch sein wird, das war ja von Anfang an klar. Aber ja, stimmt schon. Erst ab diesem Punkt stellen wir dann fest, okay, es ist jetzt hier niemand, der es ist jetzt kein Engel, der hier nur in Notwehr handelt.
Nee, genau.
Der halt auch sein Geheimnis unten im Keller hat, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Ich war dann ab dem Punkt auch durchaus, also ich war schon Team Einbrecher und wollte also, oder Team, sagen wir mal Team Rocky und bin dann auch zufrieden mit dem Ende in dem Sinne. Aber ich hatte halt so ein bisschen meine Schwierigkeiten damit, dann da komplett mitzugehen. Aber nichtsdestotrotz. Wie hat dir das gefallen? Wie hat dir grundsätzlich, sag ich mal, der Ausmaß des Twistes gefallen mit dieser ganzen, nicht nur, dass er sich jetzt in dem Sinne rächen möchte oder sie dazu zwingen möchte, irgendwas zu machen für ihn, sondern dass er halt wirklich dieses, er hat sie jetzt da schon für Monate unten im Keller eingesperrt und möchte jetzt da quasi durchbringen als blinder Mann, bis sie ihm ein Kind gebärt, ganz ohne die Frage, was dann mit ihm und dem Kind passieren soll, aber wie fandest du das?
Das ist ja generell eine schwierige Frage in dem Film, eben, das hatte ich ja eben schon angedeutet, dass er selber sagt, hier, I'm not a rapist und so weiter. Und das tut er wahrscheinlich auch nur nicht, weil er natürlich weiß, dass das natürlich auch strafrechtliche Konsequenzen haben könnte. Er hat es sowieso, aber das andere ist natürlich dann nochmal was obendrauf, ne? Und ich weiß auch nicht genau, wie er sich das dann irgendwie vorgestellt hat am Ende, ne? Weil macht er das nicht aus Grund von Konsequenzen? Macht er das nicht, weil er selber das definitiv nicht machen würde?
Ich glaube, ich fand es eine Spur zu drüber. Ich glaube, mir hätte es gereicht, wenn euch jetzt besser gefunden hat. Es hätte natürlich auch halt so nörgeln, ach, wie hätte ich es denn gern gehabt? Aber ich hätte es besser gefunden, wenn sie in Anführungszeichen nur seine Gefangene wäre, zwecks Bestrafung, weil sie seine Tochter umgebracht hat. Das ist so auch schlimm, aber so, ich fand diesen ganzen Plot da drum, was er sich vorgestellt hat, ein bisschen abgespaced und hat mich ein bisschen rausgebracht, aber das ist halt jetzt auch meckern auf hohem Niveau, weil man halt den Film natürlich auch für so viele Sachen so herausragend loben kann.
Ja, aber vor allem, aber du hast ja recht, vor allem stellt sich ja die Frage, was wäre dann passiert, wäre die Jugendlichen da nicht eingebrochen und die Cindy hätte dann irgendwie das Kind geboren für Norman, was wäre denn passiert? Hätte er sie freigelassen? Ja, er hätte damit rechnen müssen, dass er sie ihn anzeigt und trotzdem bei der Polizei logischerweise verpfeift. Oder sie hätten auch dann irgendwie auch bei einem, ja, auch die Spuren wären ja auch überall da gewesen, die DNA-Spuren von ihr und sowas alles. Also es ist schon.
Ja, man kann sich dann halt auch als blinder Mann nur so und so sehr gut um ein Kind kümmern. Das ist dann halt dann irgendwo.
Das kommt auch noch dazu, ja.
Einem dann da ja auch durchaus doch wieder Grenzen aufgesetzt. Das ist halt traurigerweise so.
Aber das ist halt auch der Punkt generell mit dem Ende. Es ist ja so, dass zwischenzeitlich ja dann auch so ein bisschen so eine interne Abmachung dort ausgesprochen wird, so von wegen Rocky und Alex können jetzt fliehen. mit dem Geld, solange sie ihm denn dann nicht verpfeifen, was er da eigentlich angestellt hatte und so weiter. Aber dann später, als Alex dann auch tot ist, ja, was stellt er sich denn darunter vor? Also klar, wir sehen am Ende diese, wir haben halt, ja, lass uns mal kurz aufs Ende eingehen. Also wir haben ja dann quasi noch, also Alex kann flüchten und wird dann von dem Hund verfolgt, von Norman, und wird dann quasi wieder zurück ins Haus gebracht und wehrt sich dann dort tatkräftig und kann dann doch noch letztendlich fliehen und ist erstmal in dem Glauben, dass Norman tot ist, muss dann aber in den Nachrichten später ganz am Ende feststellen, dass Norman eben überlebt hat, er aber seine Version quasi scheinbar geschildert haben muss oder zumindest erstmal die ersten Investigationen führen dahin, dass er dort Einbrecher hatte und sie überwältigt hat und dabei halt verletzt wurde und jetzt ins Krankenhaus kommt. Also wir wissen nicht genau, ob er sich da schon geäußert hat. Eine Zeugenaussage, weil wird er auch abtransportiert ins Krankenhaus. Ja. Ich glaube, es ist erst so, wie es sich für die Presse darstellt. Was er dann letztendlich wirklich getan hat, werden wir erstmal nicht herausfinden, zumindest nicht in diesem Film. Mhm. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn er dann sagt, ja, hier waren zwei Einbrecher, die habe ich überwältigt, dann wird die Polizei schon fragen, okay, du bist blind, hast zwei, ja, jetzt auch nicht gerade schwache junge Männer dort zur Strecke gebracht. Ich glaube, wir müssen dann vielleicht doch mal ermitteln. Also das glauben wir dir jetzt nicht auf Anhieb sozusagen, dass es genauso passiert ist. Also ja, es ist ein bisschen mit den also der Film kann, hat irgendwie seine theoretisch anders ablaufenden Konsequenzen irgendwie nicht durchdacht, sondern er funktioniert nur genauso, wie er jetzt abgelaufen ist.
Ja, und der hat auch genau einmal das und gerade da gibt legt doch einfach nicht so viel Wert auf Logik. Ich meine, auch, dass dann die Rocky mit ihrer Schwester wegfliegt, ist ja auch schon wieder eine Art von Verbrechen, wenn jetzt gerade der Mutter nicht das Sorgerecht entzogen wurde. Ja. Es ist, ne, das ist alles so ein bisschen, aber das ist, ja, das klingt jetzt irgendwie, glaube ich, so gesammelt ein bisschen negativer, als es dann einem im Endeffekt so, also, oder mich während des Films getroffen hat, weil wiederum, ne, das Ganze, was wir vorher gesagt haben, dass das halt so spannend ist und es macht so viel Spaß zuzugucken und dass man wirklich immer mitfiebert, wer jetzt diesen Kampf wie an welcher Stelle gewinnt oder ob da jetzt jemand entkommt, lässt einen das halt immer wieder sehr schnell vergessen. Aber wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, sind das halt so, sammeln sich da so ein paar Logik-Kritikpunkte an, so einige.
Ja.
Am Ende noch die Geschichte mit dem, also wir haben dann ja, haben wir glaube ich schon am Anfang erwähnt, einmal entkommt Rocky schon, dann gibt's diese, muss ich wirklich nochmal besonders loben, weil ich die sehr, also kreativ und auch trotzdem, das war für mich so der Spannungshöhepunkt, war diese Szene im Auto am Ende. Ja. Mit dem Hund, der auch, also ja, für einen Hund wirklich sehr gut Schauspieler hat, keine Ahnung, aber der das ist einfach.
Drei Hunde, die ihn performt haben im ganzen Film.
Ja, das haben sie sehr gut gemacht. Das war wirklich eine richtig kreative Szene und du warst halt die ganze Zeit aufgeregt, weil du halt nicht wusstest, wann kommt dann der Mann hinterher gewackelt. Und deswegen, das war richtig, richtig stark.
Ja, fand ich auch definitiv eine der gelungensten Szenen des Films. Und da hat man auch wieder halt gesehen, wie großartig eigentlich Jane Levy ist, die halt auch so sowohl dieses diese Charakterperformance machen kann, aber halt auch dieses Körperliche mit sich bringt. Also sie kann auch gut Verfolgungsjagden und kann um ihr Leben kämpfen in dem Film und so weiter. Ich finde es immer ein bisschen sehr bedauerlich, dass sie bei vielen Filmstudios scheinbar irgendwie komplett immer noch unter dem Radar läuft. Also ich freue mich immer, wenn ich sie sehe, was ja nun auch nicht so häufig ist dann. Aber zumindest scheint eben Fede Alvarez ja dieses Talent von Levy zu kennen. Und ja, es funktioniert halt auch auf emotionaler Ebene, auf Action-Komponente. Also sie ist natürlich, sag ich mal, nehmen wir mal jetzt alle diese audiovisuellen Qualitäten heraus, die der Film ja definitiv hat, sei es halt eben die Geräuschkulisse, der tolle Score, die Lichtstimmung, Kamera, alles mögliche auch. Ich mag das, wenn diese Sequenzen, die mir damals auch im The Collector, ist ja ein anderer Horrorfilm, aber der auch so ein bisschen mit diesem Home Invasion umgeht, wenn er so. Also The Collector hat es so gemacht, dass er quasi von oben manche Szenen gefilmt hat, als würde es kein Dach geben. Mhm. Und dann so quasi wie, wie nennt man das, wie in so einem Raumplan, wie heißt das, wenn man sowas...
So ein Grundriss, das
so... Ja, genau, über so einen Grundriss quasi über die einzelnen Zimmer so hinwegschweben kann. Und hier ist es so, dass er das mit den Etagen macht, so in ein, zwei Momenten. Das fand ich auch sehr gelungen. Aber davon abgesehen, finde ich, funktioniert der Film vor allem eben wegen Jane Levy und Stephen Lang. Ne? Also die beiden liefern sich schon echt ein tolles Duell ab, muss ich sagen. Da können die beiden anderen männlichen Co-Darsteller dann halt wirklich nicht mehr so ganz mithalten. Aber, also die beiden auf jeden Fall richtig toll, muss ich sagen. Also das ist auch gerade vielleicht eine Sequenz, die wir noch herausnehmen könnten, ist der Moment, in der dann halt komplett das Licht aus ist und die Figuren sich duellieren in absoluter Dunkelheit. Und das wirkt auch sehr authentisch und sehr eindringlich, muss ich sagen, auch ganz toll gelöst, halt auch für den Zuschauer. Das hat dann so ein bisschen an das Schweigen der Lämmer erinnert, falls du dich erinnerst, an das Ende da. Ja, ja. Schon richtig gut gemacht, muss ich sagen.
Absolut. Das ist dann, dann der Kampf unter nicht mehr gleichwertigen Bedingungen, weil er ist es geübt und es ist sein Haus. Ja. Aber das ist also die ganzen Schauplätze, die der Film einnimmt. Und er bleibt auch, finde ich, nie zu lange an einem. Sie bleiben jetzt nie zu lange irgendwo hocken. Und dann geht es später weiter. Das ist schön dynamisch. Das ist halt auch wirklich sehr gut für den Film, dass er nicht so lang ist. Der rockt dich da einmal durch das Haus. Und das macht schon richtig Spaß, auf jeden Fall.
Ja. Dein Fazit?
Ja, also die ganzen Qualitäten, wie gesagt, ich finde den Film, der ist unfassbar stark produziert, der sieht fabelhaft aus, ist großartig geschnitten, das Drehbuch schafft es auf der einen Seite auf jeden Fall komplett durch die Bank weg, also durch den Film weg, Spannung zu erzeugen.
Ja.
Und das auch für jetzt mal Menschen, die halt schon ein paar Filme gesehen haben, sag ich mal, das ist richtig, richtig stark. Was ich dann halt dann am Ende dann doch wieder schade fand, aber das sind halt die Kritikpunkte, die ich bis eben genannt habe, ist halt, dass man hier und da, man findet viele Fehler in der Logik und auch viele Fehler, wo ich finde, das hätte man wahrscheinlich auch noch anders lösen können. Und dann ist es mir hier an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu übertrieben, dass dann noch dazu führt, dass halt auch, ne, wie gesagt, ich habe niemanden so richtig, also so eigentlich sind das Bösewicht gegen Bösewicht, was ja auch per se nicht schlimm ist, aber hat das nicht so richtig hundertprozentig funktioniert, dass ich da so mitfiebern konnte, wie ich es gerne gewollt hätte.
Aber hast du gejubelt innerlich, als Norman dann seine Sperma-Pipette ins Gesicht gerammt bekommen hat?
Das war schon eine
denkwürdige... War eine Genugtuung, oder?
Ja, das stimmt. Das war eine denkwürdige Szene. Ich habe gejubelt und mich ein bisschen geekelt, aber ich habe mehr gejubelt. Naja, nichtsdestotrotz, ich finde, der Film ist absolut sehenswert. Den muss jeder Fan des Genres sollte den gesehen haben. Und am Ende gebe ich dem 3,5 Sternen mit einer Tendenz nach oben. Aber halt die Kritikpunkte, die sind halt da und dann ist das so.
Ja, ich finde auch, das ist auf jeden Fall ein extrem spannender Film und ich liebe es ja, so eine Filme, ich liebe es halt, wenn Filme spannend sind. Wer mag es nicht, ne? Also so.
Ich mag langweilige Filme.
Ja. Und der ist halt wirklich, also ist von Nervenkitzel bestimmt, ist auch an den richtigen Stellen richtig grimmig und atmosphärisch ist er sowieso bärenstark, wie du es schon gesagt hast. Und lebt halt von seinen audiovisuellen Qualitäten, von der Spannung und von den Darstellern. Und es ist halt tatsächlich, war so ein bisschen 2016, der Sommer war so ein bisschen der Sommer des Horrorfilms, weil es mal so 2-3 Monate waren, in denen die Horrorfilme den großen Blockbustern so den Rang abgelaufen haben. Also im selben Sommer kam halt auch The Neon Demon raus, Conjuring 2, Lights Out und Purge Anarchy. Und die waren alle sehr, sehr erfolgreich. Und auch hier Don't Breathe, also 10 Millionen Budget, du hast es schon gesagt, ist jetzt nicht ganz so niedrig das Budget, aber er hat schon auf jeden Fall im unteren Sektor und er hat 160 Millionen eingespielt, also krass, war auch Nummer 1 für 2 Wochen am Boxoffice. Und ich bin gespannt, würdest du dir ein Sequel angucken wollen? Also es ist zumindest, war es schon mal angedacht, dass Fede Alvarez eine Fortsetzung macht, jetzt sind da ein paar Sachen wohl dazwischen gekommen, er soll ja auch von Labyrinth das Reboot-Remake drehen, aber tendenziell interessiert, jetzt mal unabhängig davon, was wir da sehen könnten oder nicht.
Auf jeden Fall, weil ich glaube, dass wenn man dann immer so Angst vor Sequeln hat, dann sind das meistens Punkte, die ich ja hier auch schon ankreide. Das heißt, da ist es dann nicht schlimm, wenn der Film da ähnlich dann die Probleme eines Sequels hat. Aber solange es diese Spannung und diese audiovisuelle Qualität hat, bin ich dabei, ja. Deswegen lohnt sich das, denke ich. Wird sich schon lohnen.
Ja, denke ich auch. Ja, ich gebe dem Film 4 Sterne. Ich fand ihn damals, ich habe ihn jetzt das dritte Mal gesehen, im Kino fand ich ihn damals noch besser als heute. Aber jetzt bei den letzten 2 Sichtungen, inklusive der aktuellen, muss ich sagen, bin ich immer noch sehr überzeugt von dem Film und finde ihn richtig kurzweilig und echt wirklich gelungen. Also den sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Das soll es für heute gewesen sein mit Devils and Demons. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und haben dort mal wieder einen Film aus den 80er Jahren ausgegraben und beschäftigen uns mal wieder mit ein bisschen Slasherei. Das so viel ist ja schon mal verraten. Ich liebe es jetzt immer anzuteasen. Nur in der Hoffnung, dass wir uns auch dran halten.
Ja, kriegen wir ja diesmal.
Wunderbar. Also, wir bedanken uns fürs Zuhören bei euch und hoffen, dass ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
Tschüss.